Willkommen zur 35. Folge der Weltenwanderer und willkommen im Jahr 2023.
Ja, wir erleben noch.
Ja, die Frage ist ja immer, wie?
Ja.
Ja.
Das war.
Und bei mir ist wie immer Andi.
Hallo. Bei mir ist wie immer Thomas.
Oh, scheiße, ich hätte es fast hingekriegt, gell? Ach was,
vergesse es nicht mehr.
Okay. So, wie immer an dieser Stelle machen wir erstmal Danksagungen.
Mhm. Also, nette Leute haben mir Geld geschickt. Mhm. Zum einen danke ich, wie immer, Gastjunge für eine Ko-fi-Spende. Außerdem habe ich einen mysteriösen Unterstützer auf Ko-fi bekommen. Hier steht nur Ko-fi-Supporter.
Okay, dann hat jemand keinen Namen eingetragen wahrscheinlich.
Ja, ich stelle mir jetzt einmal vor, dass das so ein reicher, anonymer Mensch ist.
Ein Kofi Sugar Daddy?
Ja, oder so. Oder Sugar Mami. Ich bin da nicht.
Wählerisch.
Bin da nicht, ne?
Mir ist das, wäre das Geschlecht egal.
Ja.
Oh. Ja, ansonsten. Wie war denn Jahr 2022?
Ja, also es war weniger scheiße als das davor, muss ich tatsächlich sagen.
Okay.
Also es wird gerade tatsächlich ein bisschen weniger beschissen.
Gut. Und wie wird jetzt 2023?
Das werden wir noch sehen.
Ja.
Bin auf alles vorbereitet. Ich lasse mich von nichts mehr überraschen.
Das denkst
alles
du?
Ist möglich. Ja, und dann passiert wieder irgendwas absolut Absurdes. Ich weiß.
Ja, das ist wie die Leute, die sagen, ja, Werbung funktioniert bei mir nicht. Ja. Ich bin auf alles vorbereitet. Ja, klar.
Genau. Morgen regnet es Elefanten.
Richtig. So, du hast Bücher im Anlauf?
Ja, genau. Also, es gibt gerade eine Trilogie, die ich zusammen mit einer Freundin geschrieben habe. Zusammen sind wir Katharina Oswald. Und dort... Dazu gibt es eine lustige Geschichte. Ich weiß nicht, ob ich die hier schon erzählt habe. Ich musste mir ein Pseudonym ausdenken und habe da so einen Platzhalter hingeschrieben.
Und der ist es dann geworden?
Und der Platzhalter war Clara Oswald.
Ja, okay,
und
ja.
Und dann... habe ich vergessen, den zu ändern. Wir haben den Vertrag bekommen, wir haben das Buch geschrieben, es ging dann darum, das Cover zu machen und so. Und dann fiel mir plötzlich auf, scheiße, da steht immer noch Clara Oswald. Und dann musste ich meinem Verlag beichten, dass man diesen Namen nicht verwenden kann, weil der einem Charakter aus Doctor Who gehört.
Ja, also es ist gespielt von der wunderschönen Jenna Coleman.
Mhm.
Unheimlich talentiert, die ja auch John Constantine ist.
Ja, genau.
Joanna Constantine. Sorry.
Ja. Naja, auf jeden Fall waren die dann alle sehr traurig, weil sie den Namen sehr schön fanden.
Ja, deswegen hat die den Tattoo schon gehabt.
Und deshalb haben wir den einfach nur geringfügig abgeändert.
Ja.
Jetzt sind wir Katharina Oswald. Wir haben den Roman Die Frauen vom Lindenhof geschrieben. Das ist der erste Band einer Trilogie. Es geht
um Frauen auf einem Hof.
Um Frauen auf einem Hof. Es spielt 1953. Und die junge Marianne baut nach dem Krieg die Schreinerei ihres Vaters wieder auf. Mhm. Und dann gibt es natürlich alle möglichen Komplikationen und solche Dinge. Ja, im Moment ist dieser Roman als E-Book zu haben, weil es anscheinend so ein Ding ist, dass man jetzt eine E-Book-Premiere macht und das Taschenbuch kommt danach.
Ist das so ein Plan, um zu sehen, dass, wie viel man drucken will?
Keine Ahnung, gute Frage.
Keine Ahnung, okay.
Naja, und das Taschenbuch erscheint am 25.01., also auch nicht mehr so lange hin.
Also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, liebes Publikum, ist das Taschenbuch schon erschienen.
Stimmt.
Nee, warte mal. Mhm. Warte mal, 25.01. Lass ich kurz gucken. Es ist ja kein großes Geheimnis, dass wir vorher aufnehmen. Das ist am Mittwoch, bevor ihr das hier hört, erschienen. Also das kommt am 29. raus, weil wir immer den letzten Sonntag im Monat haben. Und ja, dann würde ich sagen, ne, geht in die Buchhandlung eures Vertrauens oder bestellt direkt beim Verlag. Die Zielgruppe sind Frauen mittleren Alters?
Ja, irgendwas in der Richtung. Also wenn man sich das Cover anguckt, dann
es ist Pastell, oder?
Natürlich. Es sieht so ein bisschen nach Lindenstraße aus, richtig.
Das ist okay. Das ist okay. Und wie immer sind die Kampfszenen von dir.
Ja, es gibt tatsächlich Kampfszenen in diesem Roman.
Ja. Ja, 20 Seiten lang Menschen mit Mistgabeln.
Nein.
Ich überlege, das wäre eigentlich gut, ich muss jetzt hier noch Dinge versprechen, die nicht gehalten werden.
Oh nein.
Amazon-Rezension. Der dicke Mann in dem Podcast hat gesagt, hier wär ein Kapitel nur Kämpfe mit Mistgabeln drin. Das habe ich vermisst. Der Rest der Geschichte war okay. 2 Sterne.
Ja. Ja, so stelle ich mir das vor dann.
Ja, genau.
Ja. Aber es wird eine Scheune in Flammen aufgehen. Mehrere Dinge gehen in Flammen auf. Das ist sehr dramatisch.
Du möchtest das Buch verkaufen, jetzt spoilen nicht alles.
Ja, okay. Wir haben tatsächlich auch Trigger Warnings in Büchern. Das ist jetzt so ein Ding, was man machen darf als Autor.
Ja. Vorsicht, Kind.
Nein. Das zählt generell nicht als Trigger.
Okay.
Aber das Nette ist, dass unsere Lektorin dann so sehr zögerlich auf uns zukam und meinte so, ja, also ihr müsst es nicht machen, wenn ihr das nicht gut findet, aber wir haben jetzt uns überlegt, dass Trigger Warnings vielleicht eine gute Idee sind. Und das, man kann da ja gespaltener Meinung sein, aber falls ihr das machen möchtet, so mit einem sehr langen Disclaimer. Und dann habe ich aus meiner Fanfiction-Erfahrung heraus habe ich dann Trigger Warnings geschrieben.
MMW?
PWP. PWP.
Was ist PWP?
Porn Without Plot.
Ja, das ist genau, das ist, ja, okay. PWP, MMW, wir reden da jetzt lieber nicht drüber weiter. Nein, also ist das wie sehr cliffhangert das?
Das cliffhangert gar nicht. Also das ist eine Trilogie, die erzählt in jedem Buch die Geschichte einer Generation.
Okay.
Also wir starten in den 50ern und haben im ersten Band halt Marianne in den 50ern. Dann hat die ihr Happy End sozusagen und dann ist im zweiten Band ihre Tochter dran. Mhm. Also das ist sehr uncliffhangerig.
Ja, okay. Nicht dann irgendwie. Ja. Und am Ende kriegen sie sich natürlich alle.
Ja, natürlich.
Okay.
Jetzt hast du gespoilert.
Das spoilert das Cover.
Ja, okay, das ist fair.
Ich glaube, das wäre echt eine Katastrophe, oder? Ich glaube, das wäre echt eine Katastrophe, wenn man so einen Liebesroman schreibt und dann so. Und dann so im vorletzten Kapitel sich schon entwickelt, dass eigentlich keiner Bock hat.
Ja, genau, dann setzen die sich im letzten Kapitel so zusammen und so. Ja, also ich dachte ja, da wäre was, aber irgendwie fühle ich es nicht so richtig.
Und dann ein Epilog 10 Jahre später. Ein Café, die Straße runter. Ach, Peter, wie geht's dir? Ja, hallo, das ist meine neue Frau, die Lisa. Oh, das ist ja schön, das freut mich für dich. Ja, genau. Wir haben dann geheiratet. Das sind die Geschichte, die sie gerne gelesen hätten.
Ja. Das macht einem sicher sehr viel Freude beim Lesen, wenn man einen Liebesroman haben möchte.
Genau, und wie geht es dir so? Ja, darf ich dir vorstellen? Das ist meine Frau.
Wunderschön.
Ja, so, apropos heterosexuelle, nicht ganz so heterosexuelle Lebenspartner. Das ist ein guter Übergang.
kommst du jetzt auf Spock und Kirk zu sprechen?
Natürlich. Die Personen, die ja Slash-Fiction überhaupt erst begründet haben.
Mhm.
Ja, das fing ja damit an.
Auf jeden Fall, ja.
Das ist auch sehr schön, ja. Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen im Literatur- und Literatur- und Medien- und Kultur-Podcast, wo Star Trek-Filme damit eingeleitet werden, dass wir über ihre pornografische Verwendung reden.
Ja, aber Star Trek hat so viel für das Fandom getan. Die meisten Fanfiction-Tropes sind ja auch aus Star Trek.
Ja. Ich habe hier irgendwo so einen Satz Sexy Limericks und da ist auch einer von Star Trek.
Großartig.
Ja. Das lesen wir natürlich nicht vor, weil das ist nicht jugendfrei.
Weil der Rest dieses Podcasts so unglaublich jugendfrei ist.
Es liegt nicht an mir.
Ich bin unschuldig.
Ja gut, also das kann ich jetzt nun wirklich nicht sagen. Weil wie wir das Unschuld ist, bezaubernd, wenn du 8 bist und abstoßend, wenn du 18 bist.
Mhm.
Ja, da ist was dran. Also Star Trek 3, The Search for Spock. Ich habe den jetzt nochmal geguckt, ne? Weil ich mir echt dachte, was ist denn da eigentlich passiert?
Okay.
Ja.
Ja.
Und es ist ganz interessant. Wir haben über den ersten Film ja so ein bisschen geredet mit, da passiert nichts. Und dieser Film geht immer so ein bisschen unter, aber es passiert was. Und eigentlich ist es, glaube ich, ein sehr unterschätzter Star Trek-Film.
Okay. Ich finde das schön, dass du das Positive, was du dazu zu sagen hast, ist, es passiert was.
Nee, ich habe mehr Positives dazu zu sagen, tatsächlich.
Okay, gut.
Also, wir machen wie immer Plot-Summary und so weiter. Ich weiß nicht, hast du eine Erinnerung an diesen Film?
Ja, ich habe eine Erinnerung an diesen Planeten und wie sie Spock finden.
Genau.
Ja, das auf jeden Fall. Ansonsten habe ich tatsächlich, dass der Planet explodiert zwischendurch.
Genau,
das weiß ich auch
noch.
Also ich weiß natürlich jetzt als Vorbereitung für den Podcast, was da tatsächlich passiert, aber das sind tatsächlich so die Erinnerungen, an die ich Bilder hatte vorher.
Und so ging es mir auch. Und dann habe ich mir das nochmal angeguckt und habe mir gedacht, eigentlich ist es ein sehr schöner Film, der über Dinge redet, über die wir normalerweise nicht so wirklich, die dann auch in den Filmen nicht verhandelt wurden. Ich meine, der erste war halt ein Schnarchfest, der zweite war ein Actionfest.
Mhm.
Und ja, ne, Ricardo Montalban, miau. Und jetzt kriegst du dieses Werk und wir wissen ja, dass danach der vierte kommt, der, je nachdem wie man sieht, entweder ein Cringe-Fest oder aber der genialste Star Trek-Film aller Zeiten ist.
Definitiv ja. Der genialste Star Trek-Film.
Ja, das würde ich auch sagen. Also, ja, aber dieser Film ist auch sehr wichtig. Also eine Sache, die haken wir jetzt mal ab, weil mein Nerdtum konzentrierte sich unter anderem darauf, dass es hier das erste Mal dieses Modell des Klingon Bird of Prey gibt.
Mhm.
Das taucht hier auf, das stammt aus diesem Film. Die Tarnung das ist ganz lustig, in der Produktion haben sie sich dazu entschlossen, am Anfang waren das Romulaner und nicht Klingonen. Und dann hat man sich irgendwann in der Produktion entschlossen, es macht überhaupt keinen Sinn, dass die Romulaner da sind. Also haben sie daraus Klingonen gemacht.
Mhm.
Und deswegen hat das klingonische Raumschiff auch eine Tarnung. Und das wurde ja dann später, das war auch so ein Retcon, den ich auch kenne, dass die Klingonen und die Romulaner miteinander Technik geteilt haben und deswegen die Klingonen diese Tarnvorrichtung haben. Und deswegen ist das Schiff hat auch so diese Zeichnung und hat so diese Reminiszenz an diesem Warbird, den man ja aus dem Original Star Trek kennt. Und der ist dann ja sehr ikonisch geworden. Was halt auch total geil ist, die komplette Brücke sieht im vierten Film komplett anders aus als in diesem Film. Ja. Und sie klauen das Ding ja. Spoiler. Aber gut. Das Ding setzt direkt am Ende vom zweiten Film ein. Also man kriegt wirklich nochmal eine Sequenz inklusive sterbendem Spock, inklusive Beerdigung und so weiter, die komplett angeranzte Enterprise ist auf dem Weg zurück zur Erde. Und wir kommen eigentlich zu dem Teil, der mir am meisten Spaß daran gemacht hat, weil ich habe es damals wahrscheinlich gar nicht so mitgekriegt, weil ich das natürlich in meiner Jugend gesehen habe und die ist jetzt mittlerweile doch länger vorbei. Und Kirk setzt dieser Verlust von Spock halt unheimlich zu.
Mhm.
Und man merkt ihm das so richtig an und so, und da muss man auch mal ehrlich sagen, William Shatner hat das gut gespielt. Ja.
Ja, so dramatische Dinge kann der ja.
Ja.
Sehr dramatisch.
Dann werden sie natürlich noch alle dafür gecourtmartialed. Dafür werden sie noch nicht gecourtmartialed. Das kommt jetzt in der nächsten. Erst in den nächsten Film. Genau, die Klingonen sind irgendwie sauer. Oder die Klingonen erfahren nebenbei, dass es jetzt diesen Planeten gibt und denken natürlich sofort, das ist eine Waffe, weil Klingonen denken nur an zwei Dinge. Und Kirk landet auf der Erde, geht erstmal irgendwie in Urlaub, aber wir haben zwischendrin schon eine ganz interessante Sache, nämlich dass auf einmal in Spocks Quartier McCoy rumsitzt und McCoy geht's nicht gut.
Mhm.
Und 5 Minuten nachdem sie auf der Erde angekommen sind, ist Sarek da und Sarek macht Kirk nebulöse Vorwürfe, dass er ja angeblich irgendwie Spock zurückgelassen hat. Und Kirk so, was, wie? Und dann machen sie eine Gehirnverschmelzung und Sarek stellt fest, okay, Spock ist auf jeden Fall nicht im Hirn von Kirk. Aber Spock ist anscheinend im Hirn von McCoy. Er kann nicht im Hirn von Kirk sein, weil da war ja die Scheibe dazwischen. Aber sie schauen dann Videos an. Das ist total cool. Ne? Also sie machen im Endeffekt tatsächlich einen richtigen Ansatz in diesen zweiten Film. Und dort sieht man halt, wie Spock losläuft. Und ich glaube, das ist ein Retcon. Ich glaube, das ist im zweiten Film, ist es nicht da.
Ja, ja? Das glaube ich auch.
Also da ist es anders gefilmt und dass Spock ihm seine Seele ins Hirn packt. Ja, so. Wir wissen ja, Vulkanier sind irgendwie immer alles. Ja. Seit Star Trek Strange New Worlds wissen wir auch, dass Vulkanier ohne Shirt durchaus sexy sind. Weiter im Text. Und dann ist auf einmal ihre Aufgabe, sie sollen zu Genesis zurückfliegen, aber die Föderation hat gesagt, Genesis ist Sperrgebiet und die einzigen, die hin dürfen, sind ein Forschungsraumschiff, auf dem die Savik, die Vulkanierin aus dem zweiten Film und der Sohn von Kirk ist, was übrigens ganz wichtig ist, weil den müssen wir jetzt wieder abräumen, weil es ist unpraktisch, wenn der Kinder hat. Entschuldigung. Spoiler, der stirbt.
Das war sehr großartig, ja.
Also, jetzt mal kurz so auf der Meta-Ebene, aus der Autorensicht, hast du Bock, jetzt, ne, wenn man so auf diesen Charakter Kirk blickt, hast du Bock, dem dauerhaft so einen Sohn an die Backe zu kleben?
Naja, es hätte schon interessant sein können, das kommt halt drauf an. Ich meine, der Sohn ist ja auch irgendwie jetzt nicht mehr so ein Kind oder so, der ist ja erwachsen. Mhm. Da hätte man schon irgendwie einiges noch mitmachen können, so als Konflikt einfach. Der hätte Kirk ja nicht toll finden müssen, die hätten ja irgendwie keine Vater-Sohn-Beziehung in dem Sinne haben können, sondern er wäre halt einfach so eine Erinnerung, dass Kirk halt irgendwie ständig irgendwo irgendwas mit irgendwelchen Frauen anfängt. Da können einfach immer mehr Kinder auftauchen. Das hätte auch was gehabt.
Du meinst Star Trek 5, das unentdeckte Land, die Vaterschaftsakte von James D. Kirk.
Ja, genau.
Und statt diesem esoterischen Schrott, ja, die Enterprise, nee, Kirk wie im Urlaub, ja, auf irgendeinem Rosteimer mit McCoy zusammen, ja, einmal alles abfliegt und alle Frauen wieder trifft, die ihm dann erst eine Ohrfeigen und dann die Kinder vorstellen.
Mhm.
Aha. Ja, zu postfeministisch, das ist aber. Ja. Nee, also ich finde schon, wenn das der Charakter funktioniert vielleicht nicht so richtig gut mit Kind. Und dazu ist er dann vielleicht auch zu simplizistisch angelegt. Und dann finde ich die Variante, den Sohn aus dem Spiel zu nehmen, indem man ihn halt, ja, ermorden lässt und damit nochmal so einen Khan-Moment hat, finde ich eigentlich ganz okay. Ja, weil...
Ja.
Ne? Ja.
Man hätte es halt verwenden können, um Kirk etwas mehr Tiefe zu geben, aber...
Ja, aber dann Kirk getan. Mit Tiefe... Die hat doch die Tiefe, die heißen McCollins Bock.
Ach so, ja, okay.
Ja? Na hallo, wenn du die 2009er Filme guckst, da hat ja auch... Ja, da hat ja Kirk auch nicht wirklich mehr Tiefe. Ist halt James D. Kirk. Luft einziehen, mhm. Held sein. wobei, da ist er jetzt schon in einem Alter, wo er nicht mehr die Luft einzieht. Aber, dieses emotionale Counterplay mit Spock, das ist gar nicht so schlecht. Also sie sehen, sie müssen jetzt irgendwie McCoy und Spock zusammenbringen. Also Sache gibt ihnen den Auftrag, fliegt mal dahin, ja, holt mal hier die Reste von Spock ab und... Ja, dann fliegen wir nach Vulkan und dann defragmentieren wir die beiden. So, ne?
Mhm. Also ursprünglich war das ja dafür gedacht, dass man den ordentlich beisetzen kann dann, ne?
Ja, wobei Sarek die ganze Zeit daran glaubte, dass er sein Gehirn weitergegeben hat und das hat man dann ja auch gesehen.
Mhm.
Das Problem ist, man darf dort nicht hin. Und die Crew der Enterprise kriegt erstmal Shore Leave und Kirk ist total unglücklich. Und die einzige Person, die noch unglücklicher ist als Kirk, ist Mr. Scott. Weil der wird versetzt auf die Excelsior zu einem aber absoluten Arschloch von Kapitän. Und die Excelsior ist ja das neue, geile Raumschiff, das diese furchtbare Constitution Class ablöst, mhm, mit ihrem, Achtung, Buzzwords, Transwarp-Antrieb. Was ganz lustig ist, weil dieses Wort Transwarp, das kommt dann irgendwie bei Voyager wieder und da funktioniert's. Und hier hat die Föderation angeblich einen Transwarp-Antrieb gebaut und der funktioniert nicht. Wobei nicht ganz klar ist, woran es liegt, weil wir kommen da jetzt gleich drauf, was das Problem mit dem Transwarp-Antrieb war.
Erzähl mal.
Das Problem mit dem Transwarp-Antrieb in diesem Film ist, dass Scotty ihn sabotiert hat.
Ja,
also Scotty wird als Ingenieur auf dieses Ding gesetzt, der findet das natürlich scheiße, weil er fliegt lieber auf Rosteimern durch die Gegend und sie automatisieren halt die Enterprise durch. Das ist eine ganz interessante Sache, Uhura taucht in dem Film kaum auf, spielt aber eine unheimlich wichtige Rolle, weil sie eigentlich auf dieser Raumstation den Leuten den Hintern frei hält. Und Kirk, Sulu, Chekhov und ja, und McCoy, ja, also packen McCoy, der halt so eine Kartoffel ist, ne, den packen sie halt in dieses Raumschiff und hauen ab. Ja, und Scotty, ja, die hauen halt alle ab und fliegen zum Genesis-Planeten, wo sie nicht hinfliegen sollen. Mittlerweile kriegen wir mit, das ist übrigens auch schön, das ist die Obert-Klasse, die taucht da das erste Mal auf. Ich hatte so ein bisschen Raumschiff-Nerdtum. Und
merk's gerade, ja.
Judge mich leise.
Okay, ich sag nichts mehr.
Das ist, nein, die richtige Antwort ist, ich judge dich immer leise. dieses Raumschiff, Kirks Sohn und Sarek beamen auf den Genesis-Planeten herunter und die Klingonen enttarnen sich und jagen halt dieses Forschungsschiff in die Luft. Sehr klingonisch, ja. Und wohlgemerkt in dem Glauben, dass das alles eine Waffe ist. Der Planet ist instabil, hat irgendwie auch alle Klimazonen gleichzeitig und dieser Genesis-Prozess sorgt dafür, dass Spock komplett hirnentleert wieder jung wird. Es ist ein Jungbrunnen.
Mhm.
Was total lustig ist, weil er altert dann natürlich pünktlich wieder auf das richtige Alter von Leonard Nimoy. Ja, ne? Also er lebt auf einmal wieder. Wir haben ja hier also so eine Deus Ex Machina-Lösung.
Irgendwie muss man halt damit umgehen, dass
ja,
der Schauspieler auch nicht jünger wird. Ne?
Ja. Und wie gesagt, Kirks Sohn, dessen Name mir schon wieder entfallen ist.
Markus.
Danke. sitzt dann zusammen mit der mit der Vulkanierin auf dem Planeten und sammelt irgendwie diese Kartoffel von Spock ein. Und dann taucht die Enterprise auf und die Klingonen, ja, bedrohen natürlich die Enterprise. Und hier kommt eigentlich wirklich eine der schönsten Szenen. Also aus mehrfacher Sicht eine der schönsten Szenen. Sie tricksen die Klingonen aus. Ja, sie tun halt so, als würden sie sich ergeben. Ja. Beamen auf dem Planeten runter, die Klingonen beamen 95% ihrer Crew, was ja nicht viel ist in diesen kleinen Raumschiffen, rüber auf die Enterprise. Und sie haben bei der Enterprise den Selbstzerstörungsmechanismus angemacht und dann jagen sie halt die Enterprise in die Luft. Ja. Worauf auf dem Klingon Bird of Prey nur noch ganz wenig Leute sind. Und dann ziehen sie halt nochmal die Klingonen ab, indem Kirk dem Klingonenkapitän verspricht, ihm alle Geheimnisse über Genesis zu geben, wenn er die Leute an Bord lässt. Das machen sie auch. Dann übernehmen sie irgendwie schon den Bird of Prey, während dann Kirk und der also zwischendrin stirbt dann halt, ich hab's gar nicht so richtig mitgekriegt, ich glaub, der erschießt dann einfach den Sohn um Kirk unter Druck zu setzen. Und
war nicht so wichtig.
Der Sohn ist ein Plot-Device. Der Sohn ist schon seit anderthalb Filmen ein Plot-Device. Weißt du, so schöne Zitate, die uns irgendwann mal umgehauen werden. Romantik und so, ne? Bin ich genau der Richtige für. Und am Ende kämpfen dann auf einem immer instabiler werdenden Planeten kämpfen Kirk und der Klingonenkapitän, der heißt übrigens Krug. Ja, und es ist dann so ein Lavakampf und der fällt dann über eine Kante in die Lava hinein. Und ja, und jetzt Achtung hier, das ist nicht Star Wars. Bei Star Wars hackt man dann seinem Freund die Arme ab, ja, seinem Freund und ehemaligen Padawan hackt man die Arme ab und lässt ihn angekokelt liegen. Ja. Was ich immer noch, ja, wenn er ihn einfach einmal getreten hätte, hätte ihn einfach nur einmal treten müssen.
Dann wäre er komplett in die Lava reingefallen und wäre tot gewesen.
Ja, richtig. Dann hätten wir weitaus weniger Probleme gehabt.
Das ist wahr.
Ja. Das ist wie der Beginn von Twilight, ne? Im dritten Kapitel. Warum hat der Bella gerettet? Weiß keiner.
Ja.
Liebes Publikum, irgendwann reden wir nochmal über Twilight, da rege ich mich dann wieder über diese Stelle auf.
Okay, ja. Jetzt müssen wir das machen, das ist dir klar, ne?
Ja, wir müssen so und so irgendwann über Twilight reden.
Okay.
Ja, also da führt ja kein Weg dran vorbei. Zum Glück haben wir noch ein paar Star Trek-Filme, bevor wir über Twilight reden müssen. Ich weiß auch nicht, wenn wir über Twilight reden, dann habe ich hier wahrscheinlich irgendwie einen Gin Tonic oder so stehen, damit ich das überlebe. Aber ja, also
du warst dabei über
genau, ich war bei der Lavakampfszene. Ja, aber wir sind hier bei Star Trek und Kirk hält dann dem Klingonen die Hand hin und er möchte ihn stattdessen lieber in die Lava sehen, worauf dann Kirk sich denkt, du Idiot, und tritt ihn ins Gesicht, wie sich das gehört. Und dann haben wir eine wunderschöne klassische Trickszene, wie er in die Lava fällt. Und dann beamen sie halt auf den Bird of Prey, den der Rest irgendwie übernommen hat, und fliegen weg nach Vulkan, wo dann Sarek rumsteht und T'Pol, also die kennt man aus dem Original Star Trek schon. Das ist nicht dieselbe T'Pol aus Star Trek Enterprise. Also ich glaube nicht.
Weiß man nicht.
Vielleicht
ist die einfach so.
Soll ich mal bei Memory Alpha nachgucken?
Wenn du möchtest.
Wir gucken mal bei Memory Alpha nach. Es kann auch sein, dass die andere.
Auf jeden Fall wird dann auf Vulkan Spocks Seele wieder mit Spocks Körper vereint.
Ja.
Und er erinnert sich tatsächlich an seine Freunde und alle sind glücklich.
Ja. Ja, also es dauert länger und am Anfang erinnert er sich gar nicht so richtig dran.
Ja, aber Zusammenfassungen sind dafür da, Dinge kürzer darzustellen, als sie sind.
Ja. Die heißt nicht T'Pol, die heißt T'Lar. Entschuldigung.
Okay.
Ich dachte immer, die heißt so ähnlich. Ja. Aber das Schöne ist ja auch, dass sie dann sagt, das hat jetzt hier seit jemand nach 1000 Jahren nicht gemacht. Ja.
Ja. Ja. Naja, das ist so, die Enterprise macht ja sehr viele Dinge, die Leute noch nie gemacht haben oder schon lange nicht mehr gemacht haben. Oder die haben ja auch Zeitreisen erfunden und dann hat es niemand mehr hingekriegt. Für sehr lange.
Ja. Und ja, dann bauen sie ihn wieder zusammen. Und was ganz interessant ist, du hast am Ende halt diese Szene mit Kirk und Spock, ja, die ja dann ein Mirror des zweiten Films ist, wo ja Spock sagt, das Wohl der Vielen ist wichtiger als das Wohl des Einzelnen.
Mhm.
Und dann guckt Spock ihn an und fragt, warum, wer sind Sie? Und er sagt, ich bin ein Freund und warum haben Sie mich gerettet? Weil das Wohl eines Einzelnen manchmal schwerer wiegt als das Wohl der Vielen. Und sie jagen ja die Original Enterprise in die Luft. Also wir kriegen dann ja in Star Trek 5 die Enterprise A.
Mhm.
Für Star Trek 5 und Star Trek 6. Das war übrigens der Refit, der hatte andere Warp-Gondeln. Vielleicht brauchen wir noch irgendwie so einen Jingle. Onkel Thomas, kleine Spaceship-Nerd-Ecke. und die haben sie kaputt gemacht. Es gibt ja auch diese Szene, wie sie dann das Raumschiff abstürzen sehen, ne? Und Scotty wirklich mit so einem Tränchen im Auge da so steht und sich, ja, sie war so schön, Captain, ja.
Ja, ich meine, wenn Scotty nicht traurig sein darf, wenn die Enterprise abstürzt, dann weiß ich ja auch nicht.
Das ist, an der Stelle, kennst du diese Folge von The Next Generation, wo Scotty,
Wo sie Scotty finden und dann...
Ja. Und er am Ende auf dem Holodeck...
Ich weiß gar nicht mehr, wie das ausgeht. Ich weiß nur, dass er irgendwie, da seine Tricks auch verrät, von wegen, man gibt immer mehr Zeit an, als man eigentlich braucht, um irgendwas zu erledigen.
Genau, ja, das gibt's, die Unterhaltung hat er mit LaForge, der ihn dann anguckt, als wäre er total wahnsinnig.
Ja, genau.
Die Erfahrung von Scotty ist dann halt, er passt nicht mehr in diese Zeit und diese Welt und er wird dann irgendwie Lehrer an der bei Starfleet Academy. Aber es gibt ganz am Ende diesen Moment, wo er in dem alten Set, das sie irgendwo noch rumfliegen hatten, steht auf dem Holodeck und Picard kommt durch die Tür. Ja. Mhm. Und sie haben er hat so diesen Erkenntnismoment, ja, wo auch so ein bisschen der Stab weitergegeben wird von Series, ja, von der Originalserie an Picard und so. Ja, wo dann sagt so, ja, das ist meine Enterprise und das ist jetzt vorbei und manchmal müssen Dinge auch aufhören und dann sitzen sie da und trinken illegalen Alkohol, wie sie immer bei Star Trek illegalen Alkohol trinken. Ja. Also, kennst du das, ne? Das ist romulanisches Eld. Ja, das ist verboten. Pump, ja.
Ja, das ist immer
lustig. Das ist andorianischer Brandy. Ja, ist ja nicht verboten. Pump, ja. Also, ist immer, ja.
Ja. Das ist irgendwie so ein Ding, keine Ahnung, vielleicht sollte das die Leute an kubanische Zigaretten erinnern, also ich weiß es ja auch nicht.
Ja. Das ist Quezon-Schlangenwasser, scheißegal, Pump, ja. Was soll das? Und das ist aber vielleicht nicht schlecht, also hier geht es auf jeden Fall, in diesem Film geht es um die emotionale Komponente, man merkt das, ja. Kirk verliert seinen Sohn, gewinnt seinen Freund zurück, weiß ich nicht, ob das ein guter Tausch ist.
Naja, an Kirks Stelle ja irgendwie schon.
Ja, ne? Das ist. Wahrscheinlich
hat der noch mehr Söhne, hat aber nicht so viele Freunde. Geht's dir gut?
Ja, ich wünsche mir jetzt tatsächlich, so, meine Damen und Herren, dieses Jahr auf Paramount Plus, ja, als Zeichentrick, ja, so gesprochen von Shatner oder so. James T. Kirk, The Paternal Papers.
Ja, es wäre einfach großartig.
Ist technisch gesehen ein Spin-off von Boston Legal sein könnte.
Ich meine, das Lustige ist halt auch, Kirk versucht dann halt immer irgendwas zu erledigen und egal wo er hinkommt, wird er dann erstmal damit konfrontiert, dass er da ein Kind hat und es halt nicht so begeistert ist, dass er jetzt auftaucht, wo das Kind erwachsen ist.
Ja.
Und dann kommen halt so, ja, ich bräuchte irgendwie vielleicht mal das und das und das Kind ist so, ja, ich hätte einen Vater gebraucht. Mhm. Und dann müssen sie erstmal darüber reden.
Und er kriegt von Folge zu Folge mehr 3 Tage Bart.
Genau.
Ja, okay. Also, liebes Publikum, ne? Also eine von uns, ja, eine von uns beiden hier ist Autorix. Mhm. Ne? Also das wäre auch eine Heftromanserie.
Ja, definitiv.
Das wäre auch eine Heftromanserie. Ich kenne da jemanden, der die Exposés schreibt.
Mhm.
You heard it here first. Kriege ich dann für die Idee wenigstens Royalties?
Wir können einfach deinen Namen draufschreiben. Du darfst ja eh kein Geld verdienen außerhalb von deinem Job. Insofern.
Ja, das kommt drauf an, wie. Das ist.
Wir schreiben drauf nach einer Idee von Thomas Brand.
Ja, technisch gesehen, glaube ich, war es ja halt deine Idee. Also, wir überlassen dir das. Ich krieg dann eine kostenlose Cameo in jedem Buch.
Ja, das kriegen wir auf jeden Fall.
Als Harry Fenton Mudd. Zurück zum Thema. Der Witz war, ich saß da so auf der Couch, hab mir das alles angeguckt, hab mir gedacht, okay, ich weiß, warum dieser Film vergessbar ist, aber er ist gut. Er ist jetzt nicht brillant oder so, ja, also jetzt nichts, wo du aufstehst. Aber er hat halt auch so ein bisschen The Empire Strikes Back Probleme, ne? Also die Leute, die den geschrieben hatten, wussten, da kommt noch was. Also man merkt das so, dass es so ein bisschen so angelegt ist. Ich meine, der vierte ist halt wirklich so ein glorioses Fest des Wahnsinns, aber man merkt das schon so ein bisschen, dass man hier jetzt irgendwie diese Verbindung zwischen Kirk und Spock thematisieren wollte, einen Abschluss für etwas finden wollte, das am Ende von The Wrath of Khan passiert ist. Da geht's, glaube ich, auch um Fanservice. Aber ich glaube, die Fans hätten ihnen das nicht verziehen, wenn sie gesagt hätten, ja, Spock ist tot. Dürfen wir ihnen ihren neuen Wissenschaftsoffizier vorstellen? Ja.
Ja.
Das ist ja, Peter Schmidt.
Das wäre nicht möglich gewesen.
Ja.
Das wäre so, der arme Schauspieler hätte einfach keine Chance gehabt.
Ja.
Hätte perfekt schauspielern können, alle Leute hätten das zerrissen.
Ja, ich meine, da kann man dann froh sein, dass es in 70er, 80er Jahren war, als diese Filme gedreht wurden, ne? Heutzutage hättest du den Twitter-Shitstorm schon vorher gehabt mit irgendwelchen 60, so mit 40-Jährigen, die gesagt haben, jetzt zerstört mir meine Jugend.
Ja.
Ja.
Ne? Genau das wäre passiert.
Genau. Also zum Glück gab es damals noch keinen Twitter. Und ja. Und natürlich jede Menge und natürlich sämtliche Leute, die Slash-Fiction geschrieben haben, ja, hätten sich dann gedacht, damn, jetzt brauchen wir neue Pairings.
Ja, gut, kannst du ja auch einfach ignorieren, dass ein Charakter tot ist. Bei den Fanfiction geht alles.
Ja. Ich habe da Ideen, das erzähle ich dir in der
Post-Show. Okay.
Liebes Publikum, manche Dinge muss ich für euch geheim halten, sonst sterbt ihr ganz, ganz schlimm. Haben wir hierzu noch was zu sagen? Gab es noch etwas, was dir aufgefallen ist? Ach doch, es gibt noch eine wichtige Sache, die wir erzählen müssen. Dieser Film ist aus den 80ern, das heißt, es gibt sehr viele praktische Effekte. Und der Klingonen-Captain Krug hat auf seiner Brücke, die wir öfter sehen, neben sich einen klingonischen Hund sitzen. Und das ist eine Puppe. Und da lagen 4 Leute unter dieser Brücke und haben den Hund gespielt. Und das ist einfach glorios.
Das ist großartig. Der macht aber auch nichts Wichtiges, ne?
Nee, er guckt einfach nur hin und wieder hoch und macht.
Ja. Das ist so irgendwie schön. Du stellst 4 Leute an dafür, dass da irgendwie so ein Fies ist und hin und wieder macht.
Ja?
Ja.
Und ja, heutzutage wird das halt einfach rein CGI'd.
Ja, ja, das ist irgendwie traurig.
Ja, ne? Schon.
Und also das ist schon schöner.
Ja.
Anders.
Und meine Lieblingsszene ist ja, wie diese Landungscrew der Klingonen auf der leeren Enterprise ankommt.
Mhm.
Ja. Sich nicht eine Sekunde wundert, warum das fucking Raumschiff leer ist, bis auf die Brücke läuft, ja, wo ein Monitor eine große Zahl runterzählt, dann sagt, hier ist niemand, aber da zählt der Computer zählt und der Captain sagt, pack mal den Kommunikator dran und dann zählt eine Zahl runter und die sechs Jungs stehen da rum und der Captain brüllt raus da und dann fliegt das Ding in die Luft und ich denke mir so, Leute, ja, Kompetenz. Ein bisschen Kernkompetenz.
Ja. Ja, ich weiß nicht. Ist halt irgendwie so, als durchschnittlicher Klingonenkrieger bist du ja nicht für deine Intelligenz befördert worden. Du bist ja dafür befördert worden, dass du deinen Vorgesetzten umgebracht hast.
Ja, klingonische Beförderung.
Das zeigt sich dann halt. Hat so seine Probleme.
Ja. Okay. So. Wir haben also das abgeschlossen, denke ich mal. Beim nächsten Mal dann. da ist mir aufgefallen. Irgendwo kommt dann Uhura her. Weil in dem Film bleibt sie auf der Erde.
Ja? Mhm.
Aber im nächsten Film ist sie mit dabei. Wahrscheinlich fliegt sie nach Vulkan. Was nicht so wirklich ein Problem ist. Also es ist nicht wirklich ein Plotloch. Aber ja, dann ja, fliegen sie ja, im nächsten Film. Der nächste Film ist glorios. Ja, das können wir jetzt schon sagen. Ich glaube nicht, dass wir uns da noch uneinig werden, dass der nicht einfach glorios ist.
Ja, natürlich ist der glorios.
Ja.
Das ist immer, also das ist auch so ein Film, den kannst du Leuten beschreiben und die wissen, welchen Film du meinst. Du sagst, das ist der Star Trek-Film mit den Walen, dann wissen alle, was gemeint ist.
Genau, das ist der mit den Walen.
Genau.
Oder der, in dem Spock die ganze Zeit im Bademantel rumläuft.
Ja, oder der, wo Scotty versucht, mit dem Computer zu reden.
Ja, stimmt.
Das ist, wenn Leute nicht wissen, was ich meine mit der Star Trek-Film mit den Walen, dann tue ich manchmal so, als würde ich eine Maus nehmen und sage Computer. Und dann wissen die Leute, was ich meine.
Genau, aber darüber sprechen wir dann beim nächsten Mal.
Genau.
Genau. Also dann, liebes Publikum, wir wünschen euch einen schönen Start in das Jahr 2023. Ja.
Lasst euch nicht überraschen.
Ja, keine Sorge. Ja, alle Dystopien, die ihr jetzt erleben werdet, die wurden nicht vorausgesagt. So, on that happy note wünschen wir euch ein schönes Jahr. Wir hören uns dann im Februar wieder mit Star Trek 4, The Voyage Home. Tschüss, tschüss.
Tschüss.